Wir schlagen wieder auf den zweiten Korintherbrief. Beim zweiten Kapitel, Vers 12. 2. Korinther 2, Vers 12. Wir sind im ersten Teil des zweiten Korintherbriefes, in dem Paulus seine Auffassungen mitteilt über Nachfolge und Dienst. Wir kommen hier zum vierten Abschnitt in diesem Teil, in welchem es über die Verkündigung geht. Paulus erklärt, was es um die Verkündigung des Evangeliums ist. Dieser Abschnitt ist ein etwas längerer. Er beginnt, wie gesagt, mit Vers 12 in Kapitel 2 und geht weiter bis zum Ende von Kapitel 3, 3 Vers 18. Und wenn man diesen Text liest, merkt man, dass Paulus hier immer wieder von diesem Dienst der Verkündigung spricht, was es um diesen Dienst ist. Er wird zuerst von Spannungen sprechen, die diesen Dienst begleiten. Er wird von Tüchtigkeit sprechen. Er wird von der Quelle der Tüchtigkeit sprechen. Er wird von der Art des Evangeliums sprechen und so weiter. Sehr praktische Verse, obwohl hier auch theologische Wahrheiten sind, die grundsätzlich wichtig sind für eine Auffassung des Evangeliums, auch gegenüber dem Gesetz. Was ist es um die neue Botschaft gegenüber der alten Botschaft? Aber zum Schluss wird es dann sehr praktisch, wenn Paulus von der Veränderung unseres Wesens spricht. Überall aber geht es um die Person Jesu Christi, immer wieder. Paulus kann es nicht lassen, von ihm zu sprechen, um ihn zu ehren. Wir lesen zuerst die ersten Verse dort, wo Paulus über Spannungen im Verkündigungsdienst spricht. Er wird von inneren Spannungen sprechen in Troas und dann spricht er etwas grundsätzlich darauf hin. Zuerst Verse 12 und 13. Aber als ich nach Troas gekommen war, für die gute Botschaft Christi, und mir vom Herrn eine Tür geöffnet worden war, hatte ich keine Ruhe in meinem Geiste, als ich nicht meinen Bruder Titus fand, sondern ging, nachdem ich von ihnen Abschied genommen hatte, nach Makedonien. Paulus erzählt hier etwas aus seinem Leben, das aber immer wieder vorkommen kann im Leben eines Verkündigers oder eines Zeugen Jesu Christi. Unglücklicherweise hat sich im Verlauf der Kirchengeschichte eine Kluft gebildet zwischen einer Verkündigungselite und dem allgemeinen Volk. An einigen Stellen ist diese Kluft überwunden worden, aber auf verschiedene Art und Weise. Wir ringen aber immer noch um die echte Gemeinschaftseinheit aller Gläubigen, um eine Wahrheit, die in der Reformationszeit aufs Podest gebracht werden sollte, aber es gelang eigentlich nicht, nämlich um die Priesterschaft aller Gläubigen, dass alle Gläubigen Priester sind, dass alle Verkündiger sind, dass alle gleichgestellt sind durch Golgatha und durch den Heiligen Geist, den wir alle bekommen haben. Das ist eine Wahrheit, die nicht überall so richtig eingehen will. Wenn wir nicht erkennen, dass jeder Christ sowohl Nachfolger als Verkündiger ist, dann werden wir diese Verse nicht in rechter Weise verstehen oder auch anwenden können. Wenn wir hier von Spannungen im Verkündigungsdienst hören, dann sollen wir nicht meinen, das ist nun eine Erfahrung, die ja den Predigern, den Evangelisten oder den Verkündigern wie einer Kategorie angeht, sondern das ist ein Ein Erlebnis, das jedem Christen passieren kann. Weil jeder Christ, das ist, was Paulus an dieser Stelle war. Paulus hat zwar eine Gnadengabe der Apostolizität, das heißt, er ist Apostel, Kraft einer Gabe der Gnade Gottes, so erzählt er es uns in Epheser Kapitel 3. Aber das ist es nicht, was ihn zu einem Verkündiger macht. Zum Verkündiger war er geworden, weil er Christ geworden war. Dass er Apostel ist, das hat damit zu tun, dass er eine besondere Art von Verkündiger ist, einen besonderen Platz hat, eine besondere Funktion. Es ist seine Berufung, Christus dort zu verkünden, sagt er in Römer 15, wo er noch nie genannt war. Und es ist seine Aufgabe, Fundament zu legen, auf welchem Fundament dann andere bauen. Aber dass er Verkündiger ist, das kommt nicht dadurch, dass er Apostel ist oder dass er gewissermaßen berufen war jetzt für den Predigtdienst. Oder dass er dafür eingesegnet war oder ordiniert. Paulus hat nie eine Ordination erlebt. Er wurde nie eingesegnet. Er wurde Christ. Und sofort begann er von Jesus Christus zu zeugen. Und dann ging er in die Wüste und bekam seine Botschaft von Jesus Christus. Und da wurde ihm klar, was er zu tun hatte. Noch besser klar. Eigentlich schon bei Damaskus könnte er einige Züge, die allgemeinen Züge seines Dienstes erkannt haben. Also, dieser Text ist einer, der jeden von uns angehen kann, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, echte Zeugen Jesu Christi zu sein. Das kann in unserem Haus geschehen, in unserer Wohnung, wenn Ungläubige da sind. Das kann geschehen auf unserer Straße, an unserem Arbeitsplatz, im Urlaub, wo immer wir Nichtchristen begegnen und die Gelegenheit haben, uns eine Tür gleichsam geöffnet wird, etwas für Jesus zu sagen. Dann können wir Ähnliches erleben wie das, was Paulus hier erzählt. Was erzählt er? Was hat er erlebt? Als ich nach Troas gekommen war für die gute Botschaft Christi, nun, dieses geschah in der Tat im Zeichen seines Apostelseins. Denn ein Apostel ist ein Missionar, dessen Berufung es ist, dessen Aufgabe es ist, von Ort zu gehen, das Evangelium zu verkünden. Das ist nicht jedermanns Sache. Einige von uns wohnen an einem Ort, und da ist unsere Lebensaufgabe. Vielleicht ziehen wir ein- oder zweimal um irgendwohin. Aber wir sind im Grunde stationär lebende Menschen. Aber ein Missionar muss umziehen, weil er Missionar ist. Das gehört zu seinem Dienst. Er muss nämlich von Ort zu Ort, von Land zu Land, das Evangelium verkünden. Das bringt es mit sich, dass er mobil sein muss. Er muss fähig sein, bald sein Zelt abzubrechen und irgendwo neu aufzubauen. Das geschah, weil er Apostel war. Nun kam er für die gute Botschaft nach Troas, um dort diese Botschaft auszurichten. Aber nun sind wir in Troas und es sind andere Christen dort, wie wir. Und jetzt erlebt er etwas, das auch wir erleben können. Als ich nach Troas gekommen war für die gute Botschaft und mir eine Tür vom Herrn geöffnet worden war, eine Tür vom Herrn, ein sehr schönes Bild, das für mich eine große Hilfe geworden ist im Leben als Christ. Das ist so ein grundsätzliches Bild, das uns nicht nur in der Evangelisationstätigkeit, in der Zeugnistätigkeit helfen kann, sondern auch im Umgang mit anderen Christen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Denn Gott bestimmt unser Leben bis in die Einzelheiten. Er bestimmt jedes unserer Begegnungen mit anderen Menschen. Am Morgen, auch hier während dieser Bibelwoche, einige von uns sind Gäste hier, wir hatten geplant, biblische Ernährung, Glaubensernährung zu verbinden mit körperlicher Erholung. Gut, dazu sind wir da. Aber wir haben den Herrn nicht zu Hause gelassen. Nein, wir kamen ja hierher im Zeichen dessen, dass wir gerade mit dem Herrn und unter anderen Jüngern Christi Gemeinschaft zu haben. Also des Morgens dürfen wir beten. Wir beten, Herr, leite uns, leite mich, wenn Sie alleine sind, in allen meinen Kontakten während dieses Tages. Das hätten Sie auch zu Hause beten können, als Sie die Reise antraten. Herr, jetzt steht diese Reise vor mir. Ich werde anderen Menschen begegnen. Bitte leite du mich in allen meinen Kontakten. Denn man kann nicht gleich viel Zeit verbringen mit allen Menschen. Man kann nicht mit jedem zu gleicher Zeit zusammen sein. Es sind Grenzen gesetzt von vornherein. Und jeder von uns hat seine Lebensführung, seine Tagesführung. Und da dürfen wir beten, Herr, mit wem willst du, dass ich heute in Berührung komme? Wem soll ich heute begegnen? Das braucht man gar nicht lange zu planen, das kommt sehr spontan. Aber der Herr in der unsichtbaren Welt lenkt einen jeden von uns und sorgt dafür, dass die rechte Person mit der rechten Person in Verbindung kommt. Und zur rechten Zeit. Das ist wunderbar. Man darf da wunderbare Führungen erleben. Man merkt nicht immer, dass es so eine übernatürliche Führung war. Aber man darf wissen, alles dient denen zum Guten, zum Besten sogar, die Gott Liebende sind. Und das sind wir doch. Und so dürfen wir wissen, ohne dass wir das spüren oder sogar irgendwie merken, sichtbar, dass Gott uns führt. Und so beten wir, Herr, leite mich in allen meinen Kontakten. Zeige du, Herr, wo ich etwas sagen soll. Öffne du, Herr, eine Tür. Gut, jetzt komme ich ins Gespräch mit jemandem. Hier im Flur, im Foyer oder hier in diesem Raum oder im Esssaal oder draußen, wo immer es ist. Und wir lernen uns kennen. Es entsteht ein Gespräch. Und mit einmal kommt eine Not heraus. Und dann merken Sie, jetzt weiß ich, warum ich das erleben musste. Ich bin auf einer Reise als Missionsleiter in einem anderen Land in Europa und besuche ein Ehepaar, das nicht zu unserer Missionsgesellschaft gehörte, aber ich wollte die Reichgottesarbeiter in diesem Land kennenlernen und die Lage in diesem Land, das gehörte zu meinem Dienst. Und ich besuche diese Geschwister, liebe Geschwister, die aber sich schwer tun in ihrer Arbeit, in ihrer Nische. Und sie erzählen von ihren Nöten. Und dann geht mir auf, warum ich etwas Ähnliches zu erleben hatte. Man kann ja nicht verstehen, warum passiert mir das? Ganz unverständlich. Es passt gar nicht in das Schema meines Lebens hinein, aber es passiert mir. Und dann hat man eine solche Begegnung. Der Herr öffnet eine Tür. Eine Not wird bekannt. Und, wie Paulus es schildert in Kapitel 1, weil man eine Schwierigkeit erlebte, kann man jetzt einen anderen aufrichten, dadurch, dass man selbst das erlebt hat. Eine Tür hat sich aufgetan. Ein anderes Mal ist es ganz anders. Sie kommen in ein Gespräch mit jemandem, und Sie merken, da ist Widerstand, da ist Schwierigkeit. Und Sie möchten jetzt dieser Person helfen und versuchen so, die Kurve zu kriegen, wie kann ich jetzt eine Hilfe sein? Aber es lässt sich nichts machen. Die Person wehrt sich, will nur noch über Oberflächliches sprechen. Die Tür ist zu, ja? Die Tür ist zu. Sie können zwar versuchen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sodass vielleicht das nächste Mal die Tür aufgehen kann. Es kann vorbereitet werden, das ja. Aber die Tür ist an und für sich zu. Oder es kann das nächste Mal so aussehen. Die Brücke ist gebaut worden. Diese Person hat tatsächlich begonnen, Vertrauen zu fassen zu Ihnen, weil Sie freundlich blieben. trotz des Widerstandes, der sich irgendwie doch bemerkbar machte, schon vom Charakter her. Und so öffnet sich eine Tür, etwas, wie wenn man an einer Tür steht und die Person ist vor sich und öffnet so ein bisschen die Tür, wer ist denn da, ja, und guckt so um die Tür herum, ja. Und so scheint sich ein Türchen aufzutun. Und sie tun nicht den Fuß gleich rein, sondern sie sprechen nur, ja. Und bald geht die Tür wieder zu. Er ist verbrannt, ja, vorsichtig geworden durch seine Erlebnisse. Sie fragen sich, was mag der wohl erlebt haben, dass er so vorsichtig geworden ist, ja. Die Tür ging aber etwas auf. Das nächste Mal geht sie vielleicht weiter auf. Vielleicht können sie nur einen Satz sagen, genauso auf dem Arbeitsplatz, in der Pause. Vielleicht nur ein Wort, aber eine Tür ging auf. Dieses Bild hat mir geholfen. Ich muss nicht alles in einer halben Stunde erreichen. Ich muss nicht jedes Mal einen Menschen auf die Knie bringen, um Christus anzunehmen. Nein, es kann 10, 20, 100 Gespräche mit sich bringen. Der Herr leitet da. Und auch ich muss es nicht alleine tun. Denn der Herr hat seine Zeugen. Und er kann in das Leben eines Menschen 10 Zeugen hineinbringen. Da können die Frankenthaler etwas erzählen von einem Armenier. Gott hat wunderbare Art und Weise, um einen Menschen zu sich zu ziehen. Wollen wir bescheiden sein und mit unserem Herrn leben, damit er uns gebrauchen kann. Paulus ging nach Troas und ihm wurde eine Tür geöffnet. Aber siehe jetzt, jetzt haben wir eine offene Tür, aber sie kann nicht genutzt werden. Das ist das andere. Da geht es um Prioritäten. Diese Tür war aber vom Herrn geöffnet. Kann es das geben, dass der Herr eine Tür öffnet, aber lässt es nicht zu, dass man durch sie geht? Das ist ein Geheimnis vielleicht, etwas Geheimnisvolles für uns, aber das gehört zu den Spannungen, zu den Schwierigkeiten, zu den Fragen, die wir als Zeugen Jesu erleben. Da ist manches, das wir nicht so richtig verstehen können. Warum ist das nun so ausgefallen? Und wollen wir nicht versuchen, die Puzzlestücke so mit Gewalt, wie die Kinder es manchmal tun, mit einem Puzzle da so, ja, dies passt schon, und dann drückt man so rauf, tatsächlich, es passt, aber es ist etwas kaputt gegangen, ja. Eigentlich hätte es irgendwo anders hin passen sollen. So machen wir es oft im Leben mit dem Herrn. Nein, wollen wir abwarten. Wir wollen lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Das ist eine Lektion, die ich immer wieder lernen muss. Die Fragen bleiben unbeantwortet und wir lernen, demütig zu sein, bescheiden. Aber in diesem Fall haben wir einen Hinweis auf eine Antwort, deshalb lesen wir weiter. Mir wurde eine Tür vom Herrn geöffnet und ich hatte keine Ruhe in meinem Geist. So, das ist der Apostel, der an die Philipper schreibt, der Friede Gottes walte in eurem Herzen. Ja. Das war Friede Gottes, dies ist Ruhe. Es können auch zweierlei sein. Es steht hier nicht geschrieben, dass Paulus keinen Frieden im Herzen hatte. Es steht geschrieben, er hatte keine Ruhe. Wir sind gleichsam Menschen, die Schichten in ihren Seelen haben, in ihrem Innern. Und es ist möglich, auf einer oberen Schicht so es zu erleben, auf einer unteren Schicht es etwas anders zu erleben. Da stehen sie in einem offenen Grab. Und jemand, der ihnen lieb war, liegt dort unten. Ist beim Herrn oder wenigstens in der Ewigkeit. Und sie sind immer noch im Fragen, auch wenn sie das nicht laut tun, warum. Wenn sie Christ sind und blieben die ganze Zeit in der Gemeinschaft mit dem Herrn, dann sind sie auf der Oberfläche unruhig, fragend. Sie leiden, aber auf der unteren Schicht kennen sie den Frieden Gottes. Sie wissen, der Herr ist gerecht. Sie sind getragen. Ja. Das lernt man dann kennen. Ein anderer Vergleich. Wir kennen den Wirbelsturm, den Tornado. Ein furchtbar starker Wind, der kreist. Aber im Zentrum ein Pol, ein senkrechter Luftpol absoluter Ruhe. Das kann es auch geben. Mitten im Wirbelsturm der modernen Gesellschaft, wo alles in Bewegung ist, durcheinander ist, die Ordnung ist nicht mehr da, kann ein Christ den Frieden Gottes tragen und auch ausstrahlen. Das ist möglich. Paulus wird diesen Frieden gekannt haben, sonst hätte er nicht die Richtung erkannt, die er einschlagen sollte. Seine Beziehung zum Herrn war intakt. Sein Vertrauen zum Herrn war intakt, nicht angerissen. Seine Liebe zum Herrn war heil. Und dennoch hatte er auf der oberen Fläche eine Unruhe, eine Ungewissheit. Er hat ja auch im ersten Teil dieses Kapitels von Herzensangst gesprochen, als er schrieb, wie werden die Korinther da nur reagieren auf diesen Brief? Auch er ist ein Mensch, der nicht alles weiß, und das bewegt seine Seele. Aber innerlich weiß er genau, was er zu tun hat. Und er hat die Gnade, einen Brief zu schreiben, der von gesunder Paarung von Heiligkeit und Liebe gekennzeichnet ist. Es war ihm geschenkt, den rechten Satz in der rechten Weise zu schreiben, sodass die Korinther durch das Wirken des Heiligen Geistes zur Buße kommen konnten. Aber er hatte Herzensangst, das gibt es. Paulus ist unruhig, er weiß nicht, wo ist denn Titus? Ja, was ist das denn mit dem Titus? Nun, um die Geschichte, den Hintergrund etwas zu ergänzen. Paulus ringt um die Gemeinde in Korinth. Da sind ungute Einflüsse hineingekommen. Und wenn er selbst hingehen würde, müsste er als Vater dieser Familie, dieser geistlichen Familien, ein festes Wort sagen. Das möchte er nicht. Er möchte sie schonen. Und nun schickt er einen Mitarbeiter, Titus, geh du einmal hin und versuch du, diese Brüder und Schwestern dort zurecht zu holen, zu bringen. Diesen Ausdruck gebraucht er, lasst euch zurechtbringen. Ich denke, am Ende des ersten Briefes schrieb er das. Geh du dorthin, Titus. Titus hat sich herausgestellt, oder Titus hat sich bewährt als ein sehr geschickter geistlicher Mitarbeiter von Paulus. Wir hören nicht viel von ihm, aber es war ihm vergönnt, durch die Gnade Gottes tatsächlich die Gemeinde zur Buße zu führen. Gott hat Gnade geschenkt. Titus hatte die Art, zwar ihm geschenkt, das richtige Wort in der richtigen Weise, in der rechten Haltung zu sagen. Aber er war noch nicht da, er war noch nicht zurückgekommen. Er war zwar nach Korinth gesandt und es war vereinbart, sich in Troas zu treffen. Titus war weiter Westen gereist, nach Korinth südwestlich. Paulus ist noch in Asien, das heißt auf der asiatischen Seite des, wie heißt das Meer? Adriatisches Meer? Ägäisches Meer, danke. Adriat ist auf der anderen Seite. Das Ägäische Meer. Korinth ist auf der anderen Seite in Südgriechenland. Paulus ist auf der östlichen Seite des Meeres, an der westlichen Küste der heutigen Türkei, in Troas. Dort wollten sie sich treffen. Er war vom Osten gekommen, allmählich hat er sich westwärts bewegt in der Verkündigung des Evangeliums. Es war inzwischen hin und her wohl gegangen, aber er kam nach Troas. Aber Titus ist nicht da. Oh weh. Und jetzt fragt er sich, warum ist Titus nicht da? Hat er Schwierigkeiten gehabt? Ist es denn so schlimm in Korinth? Man kann sich vorstellen, all die Fragen, die einem Seelsorger, einem Vater in Christus kommen. Titus ist nicht da. Aber hier ist eine offene Tür. Der Herr hat sie geschenkt. Was soll ich jetzt tun? Wo sind jetzt meine Prioritäten? Das ist eine Frage, die einem wirklich umtreiben kann. Was soll ich jetzt tun? Was soll der Hirte tun? 100 Schafe hat er. Eins, nur eins, hat sich verirrt. 99 sind da, Die wollen betreut sein. Ein Schaf ist angewiesen auf einen Menschen. Delitzsch, glaube ich, sagt es wahrscheinlich von ganz von Anfang an. Schafe sind von Anfang der Geschichte an in der Nähe des Menschen zu finden. Offenbar hat Gott das Schaf nie wild geschaffen, was nicht heißt, dass Schafe nicht wild werden können. Aber ich meine jetzt, dass es nicht eine wilde Form dieses Tieres geben kann. Wir haben ja zahme Tiere und wilde Tiere. Zahme Schweine oder Hausschweine und wilde. Aber das Schaf scheint doch von Natur aus so geschaffen zu sein, dass es in der Nähe des Menschen, in der Abhängigkeit vom Menschen, sein Leben führt. Nun ist die Frage, was soll der Hirte mit diesen 99 tun? Jetzt ist die Spannung da. Und der Hirte entscheidet sich, sagt Jesus, lässt die 99 in der Wüste und geht und sucht das eine. Das gibt es. Dass man die Gemeinde, die Christen, die Schafe, die in Ordnung sind, die sind in der Herde, die muss man jetzt etwas allein lassen, um dem Verirrten nachzugehen. Da hat der Hirte dieses Mal diese Priorität gesetzt. Jetzt sieht es anders aus. Jetzt ist es umgekehrt. Die Verlorenen sind in Troas. Es sind Christen da. Aber Paulus möchte jetzt von dieser Basis aus, wie er es üblicherweise offenbar tut, zusammen mit den Christen möchte er jetzt einen Vorstoß machen und das Evangelium verkünden in Troas. Und es ist ihm nicht. Er hat nicht die Freiheit dazu. Wo ist Titus? Wie steht es mit der Gemeinde in Korinth? Und er muss weiterziehen. Vielleicht begegnet er ihm irgendwo auf der Reise. Treffen werden sie sich auf dieser Reise natürlich irgendwo, wo Christen sind. Dann da hält man an. Sodass das kein großes Problem war, auch in einer Stadt jemanden zu treffen, auch wenn man nicht wüsste, wann er dort durchkäme. Denn bei den Christen würde man das dann erfahren. Das waren die Verbindungsstationen. So darf er weiterreisen, in der Hoffnung, Titus irgendwo zu treffen. Soviel ich die Geschichte jetzt noch im Kopf habe, haben sie sich dann oben in der Gegend von Philippi in Makedonien getroffen. Aber vorläufig jetzt hier in diesen Versen ist Paulus ungewiss. Hatte ich keine Ruhe in meinem Geiste, als ich nicht meinen Bruder Titus fand. Meinen Bruder Titus. Er schätzt seine Mitarbeiter. Er ist ein gediegener, erfahrener Reich Gottes Arbeiter. Aber auf diese Weise schätzt er, so weiß er die Brüder zu schätzen, auch die Jüngeren. Die sind ihm genauso lieb wie der Barnabas oder andere Reich Gottes Arbeiter, die von Anfang an schon dabei waren. Sie sind auf seiner Ebene. Mein Bruder Titus, mein Bruder Sosthenes, mein Bruder Timotheus. Sie waren seine voll ebenbürtigen Mitarbeiter, vollgültigen Mitarbeiter. Mein Bruder Titus fand, sondern ging, nachdem ich von ihnen, das heißt den Christen in Troas, Abschied genommen hatte, nach Makedonien. Das war die Reiseroute, die wahrscheinlich Titus aus umgekehrter Richtung nehmen würde. Er würde von Südgriechenland kommen, von Achaia, würde die Grenze zu Makedonien überschreiten. Manchmal waren Makedonien und Achaia ein Land, wie heute ein Griechenland. Manchmal waren sie zwei verschiedene Staaten. Achaia im Süden ein Staat, Makedonien im Norden ein Staat. Aber auf diese Route, diesen Weg schlägt Titus ein. Paulus kommt von der anderen Richtung, von Asien. Das heißt, jetzt reist er über Meer Richtung Philippi, wie er das schon wohl einmal getan hatte früher. Reiste nach Makedonien. Und jetzt unvermittelt kommt Vers 14. Wenn man sich so hineingedacht, versenkt hat in diesen Text, und sich so vergegenwärtigt hat, wie ist die Geschichte da wohl verlaufen, und hat sich so hinein vertieft in die Gefühle des Apostels, dann ist man etwas, zurückgeworfen. in Vers 14. Ja, was soll das jetzt, Vers 14? Da kommt jetzt ein ganz anderer Text. Paulus kann im Moment etwas rein Geschichtliches erzählen, ist an einem Ort, wo ganz praktische Dinge passieren. Und im nächsten Moment ist er in himmlischen Sphären, theologische Gedanken, bei Christus im Himmlischen und so weiter, ja. Gute Botschaft Christi, und mir vom Herrn eine Tür geöffnet worden war, hatte ich keine Ruhe in meinem Geiste, als ich nicht meinen Bruder Titus fand, sondern ging, nachdem ich von ihnen Abschied genommen hatte, nach Makedonien. Gott sei aber gedankt, der uns alle Zeit im Triumph zugeführt in Christus und den Duft seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart, weil wir ein angenehmer Duft Christi sind für Gott, unter denen, die gerettet werden, unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Duft des Todes zum Tode, aber den anderen ein Duft des Lebens zum Leben. Erstens ein Bild, das für uns heute schwer ist zu verstehen. Und zweitens, was ist das? Das hat mit allgemeinen Linien in der Missionsarbeit offenbar zu tun. Menschen bekehren sich mal, manchmal gehen sie verloren. Was ist das? Was hat das mit Troas? Was hat das mit Makedonien? Was hat das mit Titus zu tun? Das hat mit Korinth zu tun. Das schreibt er an die Korinther jetzt. Das sollen die jetzt zur Kenntnis nehmen. Zweierlei sollen sie zur Kenntnis nehmen. Ihr Korinther, ihr habt Schwierigkeiten, mich zu verstehen. Ihr habt mir Vorwürfe gemacht. Darüber sprachen wir schon. Ihr habt mir Vorwürfe gemacht. Ich wäre nicht zuverlässig. Ich würde von der einen Seite meines Mundes Ja sagen und auf der anderen Seite würde ich Nein sagen. Ich wäre launenhaft, könntet ihr gedacht haben. Denn einmal mache ich einen Plan, ich möchte euch helfen und zweimal besuchen, auf der Herreise und dann auf der Rückreise, damit ihr einen Vorteil habt durch meinen Dienst bei euch. Und darauf habt ihr euch gefreut. Und jetzt plötzlich kommt die Nachricht, Paulus kommt nicht zum zweiten Mal, nur einmal. Ja, was ist das, Paulus? Was machst du da für Pläne? Ihr habt mir solche Vorwürfe gemacht, kann er sagen. Aber, das hatten wir in Kapitel 1, ihr wisst, wen ich verkünde. Und ich will euch wissen lassen, ich darf nichts anderes leben, als was ich predige. Mein Leben muss übereinstimmen mit meiner Botschaft. Und ich verkündige einen Gott, der vor tausenden von Jahren versprach, einen Erlöser zu schicken. Und ich verkündige, dass er sein Wort gehalten hat, und zwar, ob zwar es tausende von Jahren dauerte, er hat sein Wort gehalten und hat seinen Sohn geschickt, Christus, den Messias. Er hat sich also erwiesen durch Christus als den treuen Gott. Und diesen habe ich verkündet, diesen Christus, der die Verkörperung der Treue Gottes ist. Und jetzt, und nicht nur ich habe ihn verkündigt, meine Mitarbeiter haben ihn verkündigt. Wir waren zu dritt da. Wir waren einmütig in dieser Botschaft. Und jetzt sollte ich anders handeln in meinem praktischen Leben? Das ist für Paulus undenkbar. Die Botschaft muss parallel laufen mit dem Leben, beziehungsweise umgekehrt. Das Leben muss der Botschaft entsprechen. Das sagt er in Kapitel 1. Und dann kommt er zu sprechen über den Fall, der so Not gemacht hatte, in Kapitel 2, in Korinth. Und jetzt beschreibt er dieses mit seinem Mitarbeiter, von seinem Mitarbeiter Titus, den er dorthin geschickt hatte. Er erzählt, wie er sich um die Korinther bemüht hatte. Am Ende von Kapitel 1 hat er schon gesagt, weshalb kam ich nicht zweimal, um euch zu schonen. Deshalb. Mit anderen Worten, Paulus will deutlich machen, dass er die Korinther von ganzem Herzen liebt. In hohem Maße, sagt er. Ich will, dass ihr das wisst, dass ich euch in hohem Maße liebe. Dass ich eine große, starke Liebe habe zu euch. Später wird er schreiben, Kapitel 6 und 7. In unseren Herzen habt ihr weiten Raum. Ich muss aber sagen, in euren Herzen habe ich nicht viel Raum. Das sagt aber ein Vater in Christus, nicht ein kritischer Christ. Das sagt ein treuer Vater in Christus, der darf das sagen. Aber in unseren Herzen habt ihr weiten Raum, ihr habt Platz. Wie immer ihr euch da benehmen magt, ich liebe euch, so wie ihr seid. Das will er sie wissen lassen. Aber, jetzt kommt das andere, so weit bis Vers 13. Ich hatte keine Ruhe in meinem Herzen, als Titus nicht da war. Ich war um euch besorgt. Aber, es gibt noch etwas Grundsätzlicheres als meine Sorge um euch. Ihr seid nicht die Einzigen auf dem Planeten. Ihr seid nicht die Einzigen, um die ich mich bemühe. Nicht einmal ist meine Missionstätigkeit das Erste. Jesus ist der Erste in meinem Leben. Und ihr sollt wissen, auch wenn ich das so stark beteure, ich liebe euch, es gibt eine Grundregel in meinem Herzen, in meinem Leben. Auch wenn ich keine Ruhe hatte in Troas, auch wenn ich Prioritäten setzen musste, die unnormal waren, gilt eines, und das ist die Konstante, trotz dieser Variablen. Das heißt, manches ist einmal so, einmal so, aber es gibt eine Linie in dem Ganzen, und die beschreibt er in 14 bis 16. Das sollen Sie auch wissen. Denn Paulus offenbart im 2. Korintherbrief sein Denken und sein Leben. Er offenbart einmal, legt bloß die Struktur seiner Lebensweise. Und die kommt zum Beispiel hier in diesem Text 14 bis 16 zum Ausdruck. Im Grundtext steht voran Gott, nicht aber. Das heißt, es geht hier nicht um eine Reaktion auf das, was vorhin gesagt war, sondern um etwas Grundsätzliches. Gott steht an erster Stelle in meinem Leben und ihm möchte ich jetzt einen Dank aussprechen für etwas, für eine Konstante in meinem Leben. Wie lautet sie? Gott sei aber gedankt, welchem Gott sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph zugeführt in Christus. Eigentlich sollten wir wohl das etwas ausdehnen. Die Übersetzung könnte hier etwas ausgedehnt sein. Und man könnte lesen, der uns alle Zeit als Besiegte im Triumph zugeführt. Das ist ein Bild, das man etwas erklären sollte. Das ist uns heute nicht so gegenwärtig. Das hat mit einer Konvention, mit einer Gepflogenheit, könnten wir vielleicht sagen, des römischen Militärs zu tun. Entweder der Kaiser oder ein General ist in die Ferne gezogen mit seinem Militär, hat wieder noch einmal ein Land erobert oder einen Aufstand niedergeschlagen. Auf jeden Fall kommt er aus einem Krieg oder einem schweren Einsatz zurück. Und siegreich. Er ist siegreich gewesen. Und diesen Sieg will er jetzt feiern vor den Leuten der Hauptstadt Rom oder einer anderen Hauptstadt oder großen Stadt, wo er gerade Einzug hält. Es gibt eine Parade gleichsam oder einen Umzug. Er kommt in seinem Wagen, von zweirädrigen Wagen vielleicht, mit Pferden angezogen und an den Achsen des Wagens können Ketten angebracht sein und an den Ketten sind Gefangene gebunden. Die Gefangenen, möglichst die höchsten Offiziere, die er gefangen genommen hat. Denn wenn er noch einen General gefangen genommen hat, das macht ihn ja umso größer. Ja? Schaut einmal, ich, ein römischer General, bin Sieger gewesen über den großen Feind. Ja? Das macht ihn groß in den Augen der Bevölkerung. Und er will ja seinen Sieg feiern. Und er hat jetzt solche Gefangenen dabei, eine Anzahl. Die ganzen Standarde sind da, seine Soldaten hinter ihm, eine lange Parade, ein langer Umzug. Und um dieses zu feiern, wird Weihrauch angezündet und der ganze Duft geht durch die Häuser, durch die Straßen. Denn nicht jeder kann am Straßenrand da sein. Und der General oder der Kaiser will ja, dass möglichst viele Leute von diesem Ereignis Kenntnis nehmen und mitfeiern. Und so geht dieser Duft überall hin. Und dieser Duft ist ein Zeichen von etwas. Wenn jemand den riecht, dann weiß er, was geschehen wird. Denn dieser Umzug geht irgendwo hin und am Ende wird entschieden, was mit diesen Gefangenen geschieht. Einige werden getötet. Einige bleiben am Leben. Vielleicht werden einige sogar freigesetzt oder als Sklaven irgendwo im Hause des Kaisers oder sonst wo verwendet. Einige werden getötet, andere bleiben am Leben. Dieses Bild gebraucht Paulus von Jesus Christus, dem himmlischen General, der seinen Feind besiegt hat und Gefangene genommen hat. Aber das Bild hinkt wieder. Denn es ist ein Bild genommen aus einer sündigen Welt und wird gleichsam geheiligt. Und da muss es etwas anders aussehen, denn es ist jetzt ein heiliges Bild. Zwar geht es um einen unheiligen Feind, der überwunden wurde, aber das, was Paulus hier betonen möchte, ist etwas Göttliches, etwas Wunderbares. Es ist nämlich so, der Duft ist der Einfluss der Botschaft von Jesus Christus. Dieser Duft geht überall hin. Jesus Christus geht überall hin und besiegt Menschen. Aber anstatt, dass er sie vernichtet, nimmt er sie in seinen Dienst. Lesen Sie Epheser 4, Vers 8 bis 10, 8 und 9 besonders. Er führt Gefangenschaft gefangen und hat Gaben gegeben. Er macht aus seinen Gefangenen seine neuen Diener und gibt ihnen Gaben und alles Nötige, mit dem sie ihm dienen können. Das tut Jesus. Das heißt, Paulus weiß sich als ein Besiegter. Er ist ein solcher Gefangener. Jesus, der Kapitän, der General, hat mich besiegt. Ich war ein Gefangener des Feindes. Ich war in seinem Dienste. Aber Jesus hat mich überwunden. Und er hat mich mitgenommen. Er führt mich in seinem Triumphzug. Und jetzt bin ich nicht nur ein Gefangener in Ketten. Nein, ich bin ein Botschafter für Christus. Aber das Bild geht jetzt weiter. Auch wenn ich jetzt meinem Herrn diene, geht ein Duft des Evangeliums hinaus. Und wenn das Evangelium verkündet wird, wenn ich das Evangelium in den Mund nehme, dann hat es ein Resultat. Wo immer es hingeht, scheiden sich die Geister, die Herzen. Einige reagieren mit Unglauben und gehen verloren. Und einige reagieren mit Glauben und werden Gefangene und dann Befreite Jesu, kommen in seinen Dienst und dann später ins ewige Leben. Die ganze menschliche Gesellschaft wird geteilt und dieser Duft des Evangeliums ist ein Vorzeichen davon. Was mich bewegt hat im Neubedenken dieses Bildes war Folgendes, dass Paulus bekennt, dass Jesu Triumphzug darin besteht, dass er ein Besiegter ist und gerade dadurch wird die Ehre Gottes groß. Das gehört zu diesem Duft. Was heißt das? Wenn Paulus irgendwo hinkommt, ob es Troas ist, ob es Philippi ist, ob es Thessalonich ist, Beröa, Athen, Korinth, überall, wo er hinkommt. Er lebt so, 2. Korinther 1, Vers 12 hatten wir das schon, er lebt so, dass Menschen erkennen können, er hat einen General, er hat einen Führer, einen Herrn. Und er selbst ist sein Besiegter. Er gibt zu verstehen, Jesus hat mich besiegt. Das heißt, er ist ein Beispiel vom Triumph Jesu. Und wenn Menschen ihn sehen und in seinem Leben sehen, dass seine Leidenschaften, seine ganzen Gefühle, seine ganzen Gedanken von Jesus Christus besiegt worden sind und beherrscht werden, dann wirft das ein Licht auf Jesus, ist Herrlichkeit ein Hinweis auf Jesus Christus für das, was er tun kann. Das heißt, Jesus kann Herzen überwinden. Und jetzt die Frage. Gibt es noch Stellen in meinem Leben, wo Jesus nicht Sieger geworden ist, sodass ich ein Hindernis bin, in dem Bemühen zu zeigen, wie groß Jesus ist und wie mächtiger ist, Menschen zu überwinden? Oder zeugt mein Leben davon, dass Jesus ohnmächtig ist, Sünderherzen zu verwandeln? Das ist jetzt die Frage. In der Verkündigung Jesu gibt es eine Grundregel. Egal, was in Korinth geschieht, egal, was irgendwo geschieht, Jesus wird siegen. Er wird zum Ziel kommen. Siehe die Offenbarung. Jesus wird zum Ziel kommen. Am Ende wird er gefeiert werden. Als König aller Könige, als Herr aller Herren. Aber Paulus möchte dabei sein. Paulus möchte dabei sein. Aber egal, was mit mir passiert, wenn ich ihn verleugne, er bleibt treu und er kommt zu seinem Ziel. Ich nicht, wenn ich untreu werde. Und wenn ihr nicht treu bleibt, Gott ist nicht angewiesen auf euch. Er wird andere finden und er kommt zu seinem Ziel. Aber ihr könntet dabei sein und ihr könntet dazu gebraucht werden, seinen Sieg zu demonstrieren, um andere Mut zu machen, ihn als ihren König anzunehmen. Es gibt heute eine Auffassung, dass jede Gemeinde wachsen könnte. Und so geht man von Ort zu Ort und predigt Gemeindewachstum. Und diese Botschaft ist ein ungeheures Hindernis für Gemeindewachstum. Merkwürdig, ja? Merkwürdig. In Deutschland merkt man vielleicht noch nicht viel davon. Man beginnt mehr und mehr vielleicht davon zu merken. Aber in Nordamerika, in Kanada und in den USA merken wir schon die Folgen dieser Botschaft, die schon längere Zeit im Raum dort ist. Das hat einmal zu Konkurrenzdenken geführt. Jede Gemeinde will ja wachsen, ja? Das führt dann zu Konkurrenzdenken. Und übrigens führt das dazu, dass auf jeden Fall unter allen Umständen eine Gemeinde wachsen muss. Und so steht man in einem Zwang, Aktivitäten zu entwickeln, durch die ja die Zahl, man ist ja auf Zahlen angewiesen, wenn es um Wachstum geht, ja. Die Zahl muss zunehmen, irgendwie, so oder so, ja. Da war ich in einem Dienst in Österreich, vielleicht habe ich das hier schon erzählt. Mein Kollege, der auch dort verkündigte, in dieser Woche, es war eine Rüstwoche für Reichgottesarbeiter, er sagte etwas sehr Schönes, das mir gefallen hat. Er sagt, es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zu Jesus. Und da klopft unser Herz geradezu, nicht wahr? Und dann sagt er einen zweiten Satz. Und es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zur Statistik. Das ist was anderes, ja? Aus Liebe zu Zahlen. Ja? Deshalb evangelisieren sie. Und so ist es auch mit Gemeinden. So hat die Bibel es nicht gesagt. Da haben wir das klassische Beispiel von Jesaja. Jesaja 6, Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes. Und er hört den Ruf Gottes. Wen darf ich senden? Wer will für uns gehen? Und er sagt, hier bin ich. Sende mich. Nicht so wie manche junge Männer. Hier bin ich, Herr, sende meine Schwester. Nein, nein. Es sind ja mehr Mädchen oder Frauen auf dem Missionsfeld als Männer, nicht wahr? Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Ja, und dann? Wo soll ich gehen? Wie lange soll ich predigen? Gott sagt, predige. Und er fragt, wie lange soll ich predigen? Und jetzt hören Sie die merkwürdige Antwort. Bis das Land wüst ist. Bis es niemanden mehr gibt, der zuhört. Das ist eine Aussicht, ja, für einen Propheten. Für einen Prediger, für einen Pastor, für einen Evangelisten. Auch das kann das Resultat von wirklich biblischer, geistlicher Treue sein. Es ist uns nicht vergönnt, überall zu wachsen. Aber dieses hat die Schrift verheißen. Die Gemeinde Jesu wird wachsen. Weltweit. Nur wo das geschehen wird, das wissen wir nicht immer. Das liegt in der Hand des Herrn. Und wir haben nicht die Verheißung, dass jede Gruppe von Christen zunehmen wird. Das müssen wir dem Herrn überlassen. Die Regel aber bleibt, Gott kommt zum Ziel, wenn nicht auf diesem Wege, dann auf dem Wege. Aber er wird zum Ziel kommen. Einige gehen verloren und einige werden untreu. Aber er wird seine Geretteten finden und er wird seine Treuen finden. Und mit denen kommt er zum Ziel, früher oder später. Auch der Zeitpunkt steht schon fest. Für uns ist das früher oder später. Wir wissen nicht wann. Das ist die Regel im Leben des Paulus. Er hat also einen Ruhepol. Er sagt, ich kann mich verlassen auf den Herrn. Nur ich bin ein Besiegter und ich möchte dabei sein. Ich möchte nicht wegkommen vom Herrn. Ich möchte treu bleiben. Ich möchte teilhaben am Reich Gottes. Ich möchte teilhaben, Dienstgemeinschaft beibehalten. So ungefähr kann er das zum Ausdruck bringen. Ich möchte dabei bleiben. Wollt ihr auch dabei bleiben, Korinther? Kann er gleich so fragen. Nachdem er also gezeigt hat, wie er bemüht ist um diese Christen, tut einen Schritt zurück und sagt, Moment einmal, Korinther, legt das nicht verkehrt aus. Ihr seid nicht die Einzigen da, um die man sich bemüht. Ihr könnt wählen. Die Wahl ist eure. Christus wird zu seinem Sieg kommen. Ich für meinen Teil möchte euch treu bleiben, aber vor allem meinem Herrn treu bleiben. Kommt, wollen wir zusammenziehen. Das kann er dann anschließend sagen. Und wie bewegend er das sagt, das sehen wir dann in Kapitel 6 und 7. Das ist wirklich bewegend. Also auch wenn er diese Regel aufstellt, er hört nicht auf, seine Liebe zu bezeugen den Korinthern gegenüber. Wir haben also einen Apostel hier, der nach jeder Hinsicht ein rechter Seelsorger ist. Er kann hin und her sich bewegen, um die Grenzen der Wahrheit Gottes aufzuzeigen. Er ist nie einseitig. Er lässt uns nie nur an einem Ort, um das dann hervorzuheben als die Hauptsache. Nein, er kann das Ganze in ein ganzheitliches Bild, jede Einzelheit in das ganzheitliche Bild stellen. Vers 15, weil wir ein angenehmer Duft Christi sind für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Duft des Todes zum Tode, aber den anderen ein Duft des Lebens zum Leben. Wir haben es nicht in der Hand. Was wir im Munde haben, ist das Evangelium. Und das haben wir in aller Treue auszurichten. Und dazu möchte der Herr uns Gnade schenken. Wo der Herr eine Tür öffnet, dort wollen wir die Botschaft ausrichten. Und zwar so, wie der Herr es schenkt. In einer echten Paarung, heiligen Paarung von Heiligkeit und Liebe. Die zwei müssen ausgeglichen sein. Zu liebevoll, dann könnte es unheilig werden. Nur Heiligkeit, dann könnte es lieblos werden. Und dann wäre es natürlich auch nicht heilig, nicht wahr? Also Heiligkeit oder Ernst und Liebe entgegenkommen, beides muss da in ausgewogenem Maße da sein, damit der Heilige Geist sein Werk tun kann. Aber wie Paulus in 1. Korintherbrief Kapitel 12 sagt, die Auswirkungen, die Dynamik, die daraus entsteht aus meinem Dienst, die muss ich Gott überlassen. Das ist seine Sache. Uns hat er den Geist gegeben und Gnadengaben. Wir haben einen Herrn und einen Dienst. Aber die Auswirkungen in diesem Dienst mittels der Gnadengaben und der Kraft des Geistes, diese Auswirkung, diese Dynamik, die ist Gottes. Darüber verfügen wir nicht. Da sagt jemand, bei euch geschieht doch nichts. Das ist nicht meine Sache, Herr sowieso. Das ist des Herrn Sache. Und im Übrigen, wie wissen Sie, was da alles geschieht? Haben Sie Augen für das Geistliche? Oder schauen Sie nur auf das Fleischliche, das Äußere? Eine ernste Frage, nicht wahr? Denn oft sind es die, die nur oberflächlich schauen, die wissen wollen, wo überall etwas geschieht. Ja. Denn es muss ja das Sichtbare geschehen. Das ist das Eigentliche. Da bin ich an einem Gespräch vor Jahren, in einem Haus, in einem Wohnzimmer. Es ist noch eine andere Dame da, die er weiß zu erzählen von wunderbaren Dingen, Heilungen und so weiter. Und ich merke, was ihr wichtig ist. Nicht, dass Menschen gerettet werden, sondern etwas Irdisches ist ihr wichtig. Nicht, dass das nicht wunderbar wäre. Aber das war ihr Thema. Darin ging sie auf. Das war zu ersichtlich. Was ist uns wichtig? Das möchte der Herr aussortieren in unserem Innern, wenn wir zum Schluss dieses Abends kommen. Das kann ich nicht tun, das wird der Herr für jeden von uns tun. Wollen wir uns ihm aber offenbaren, wollen wir es ihn tun lassen, es aussortieren. Wo stehe ich eigentlich? Was sind meine Interessen? Bin ich gewurzelt in den bleibenden Regeln, in den bleibenden Grundsätzen Gottes, in der Konstante Gottes? Und von dort her bin ich dann flexibel und kann die richtigen Entscheidungen treffen, wo es Spannungen, wo Spannungen auftreten, wo Probleme auftreten. Von der Mitte her, von der Verbundenheit mit Jesus, können wir da dann die rechten Entscheidungen treffen. Und wir können inmitten von Turbulenz dieses Lebens, dieser Welt, innerlich ruhig bleiben. Das möchten wir doch nicht wahr. Das ist es gerade, was uns so bewegt. Wir möchten diese innere Ruhe, diese innere Freude kennen. Und die entsteht, wenn wir ganz ernsthaft das Angesicht des Herrn konstant suchen, von Tag zu Tag. Wir wollen zum Schluss beten. O Herr, bewirke das eine in uns, dass wir ganz auf dich ausgerichtet sind, dass wir dich meinen und nichts anderes. Wie gut es auch aussehen mag, wie heilig, wie fromm, wie glänzend. O Herr, werde du uns groß und lass alles andere ins richtige Licht geraten. Und lass uns, Herr, brauchbare Gefäße werden, brauchbare Werkzeuge in deinem Dienst. O Herr, besiege uns, damit wir Zeichen sind, Exemplare, Demonstrationsexemplare von deinem Sieg, der doch so ein so guter Sieg ist. Du meinst es gut mit uns. Dafür danken wir dir, Herr. Lege deine Hand zum Guten auf jeden, der hier ist, und führe du ihn zu deinem Ziel. Amen. Amen.